Schwule Welle Gay Watch über die 35. Schwule Filmwoche in Freiburg.
Gay Watch heißt unsere heutige Sendung und es geht im Prinzip um ein einziges Großevent hier in Freiburg, das in Kürze beginnt, nicht wahr, Dieter?
Genau, Hartmut. Die 35. Schwule Filmwoche steht vor der Tür und für 8 Tage fokussiert sich das Kino Kandelhof und auch die Passage 46 des Theaters auf den schwulen Film.
Deswegen war es allerhöchste Zeit, dass wir Genies und Martin von der Filmwoche wieder mal ins Studio kommen lassen und wir uns das Programm ein wenig anhören.
Aber wir haben noch weitere Gäste im großen Studio. Das Bad Mouse Orchestra ist da und sie haben uns 3 Lieder mitgebracht, zum Teil brandneu aufgenommen. Und es sind alles queere Lieder.
Außerdem macht sich in Österreich gerade jetzt der junge, preisgekrönte Regisseur Gregor Schmiedinger bereit, mit dem wir gleich die Gelegenheit haben werden zu telefonieren. Er stellt auf der Filmwoche seinen Film Neverland vor.
Außerdem haben wir Ausschnitte aus Gesprächen unter anderem mit Matthias Freihof und Günther A. Buchwald parat, aber dazu später mehr.
Und neben uns jetzt jemand von der anderen Seite, was die Filmwoche betrifft. Es ist nämlich ein treuer Besucher der Filmwoche, heißt Thomas. Hallo.
Ja, hallo, Hartmut und Dieter. Grüßt euch.
Hallo, Thomas.
Thomas, seit wie vielen Jahren bist du denn schon Zuschauer bei der Filmwoche?
Also ich schätze schon deutlich in 2-stelligen Bereich. Irgendwas um die 15 Jahre, würde ich mal schätzen.
Oh, aber alles noch Kandelhof, also nicht kommunales Kino damals.
Ja, ich glaube, die letzten Jahre waren Kandelhof, ganz am Anfang waren es das kommunale Kino und dann letztendlich dann der Kandelhof, genau.
Was gefällt dir so an der Filmwoche?
Naja, also mir fällt das Konzept letztendlich, dass man anfängt, sage ich mal, erst einen Abend, hat man auch ein bisschen so einen Sektempfang, danach dann die Mischung, sage ich mal, zwischen Liebesgeschichten, dann aber auch ein bisschen die Klassiker, ja. Und es ist auch einfach ein soziales Event, das muss man sagen, und ja, letztendlich das Gesamtkonzept, das ist das, was einfach für mich ein Highlight insgesamt darstellt.
Mhm. Gab es in den letzten Jahren ein besonderes Highlight bei der Filmwoche, an das du dich sehr gerne erinnerst?
Ach ja, das sind natürlich dann schon gewisse Klassiker letztes Jahr. Mag ich mich erinnern an, glaube ich, diese Käfig voller Narren zum Beispiel. Das hat mir sehr gefallen, die französische Variante davon. Ja, und dann, ich weiß, sie hatten einen schwedischen neuen Film gezeigt. Das macht er auch immer sehr geschickt und ganz gut, dass einfach, was man so in den letzten Jahren dann so, die neuesten Jahre so mitbekommen kann. Und das finde ich immer, ja, das war auch immer ganz nett. Und ja, was war dann Highlight? Also ja, ich glaube, dieser schwedische Film, möchte ich sagen.
Ja, Thomas, dann ist das ja heute praktisch eine Sendung speziell eigentlich nur für dich und für alle anderen natürlich, die auch Filme lieben.
Dann bleibt nur noch zu erwähnen, dass wir nachher auch noch die Nachrichten aus der schwulen Welt haben und die Veranstaltungshinweise.
Gleich geht's richtig los. Zuvor sagt uns aber noch der Oliver, wie ihr uns denn während der Sendung erreichen könntet, wenn ihr es denn wolltet.
Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder ruft uns an unter 0761 31028 oder mailt uns unter studio@schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort Schwule Welle in 2 Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle, diesmal in einem Wort geschrieben.
Aus aktuellem Anlass hören wir nun aber erstmal Edith Piaf mit ihrem Chanson Notre Dame de Paris.
Hallo, hier ist Matthias Freihof. Ich bin Schauspieler, Regisseur, Sänger, Lehrer in Berlin. Mir ist zu Ohren gekommen, dass während der schwulen Filmwoche in Freiburg unser Film Coming Out läuft, worüber ich mich natürlich sehr freue und ich wünsche den Zuschauern einen gelungenen und interessanten und diskussionsreichen Abend. Ja, das war ich auf Radio Dreieckland.
Und nun bin ich im großen Studio von Radio Dreieckland und das haben wir auch bitter nötig, denn wir haben sehr viele Gäste heute. Zunächst aber begrüße ich erstmal meinen Kollegen Alex.
Ja, hallo, schön, dass ich auch mal was sagen darf.
Ja, sehr gerne, wenn es möglich ist, immer gerne. Alex, magst du mal unsere Gäste hier vorstellen?
Muss man das eigentlich? Also es sind Genies und Martin von der schwulen Filmwoche Freiburg und ich glaube, die waren schon öfter hier. Aber stell dir sich als Haber doch einfach mal selber vor, wie heißt ihr? Das habe ich ja gesagt, aber man möchte auch die Stimme dazu hören und wie lange seid ihr bei der Filmwoche
dabei? Und was wollt ihr hier?
Das geht ja noch. Hallo, mal wieder Martin hier. Ich bin seit, lass mich lügen, ich glaube jetzt 6 Jahre bei der Filmwoche. Und genau, seit der 30. Jetzt ist die 35. 6 Jahre. Huhu.
Okay. Und Janice?
Ja, also ich bin Janice. Ich bin seit jetzt 4 Jahren bei der Schwulenfilmwoche. Genau. Und ich freue mich sehr, auch hier wieder zu sein.
Ja, der Martin hat es ja schon gespoilert. Es gibt was zu feiern dieses Jahr.
Ups.
Das älteste noch existierende Filmfest.
Am Stück. Also vor allem, was wirklich in darauffolgenden Jahren ohne Unterbrechung lief.
Also schwules Filmfest.
Schwules Filmfest, ja.
Das feiert Geburtstag.
Das feiert Geburtstag. Dieses Jahr wird es süße 35.
Da bist du ja mit deinen 6 Jahren ja noch ein Küken.
Oder? Da bin ich noch ein Küken, ja.
Von Genies ganz zu schweigen.
Ja. Ja, genau. Ich bin noch eins der Küken.
Ja, und das Filmprogramm, also das eigene Filmprogramm, startet ja am 1. Mai, dem Tag der Arbeit.
Genau.
Aber es geht ja vorher schon los, einen Tag davor, oder?
Ja, am Vorabend haben wir wieder, also wir haben dieses Jahr wieder mit dem Theater kooperiert und es gibt am Vorabend wieder eine Vernissage in der Passage 46. Habe ich es richtig rum gesagt? Ja, 46. Ich bin Zahlenlegastheniker, das passiert mir ganz schnell mal. Und da werden Bilder von Rinaldo Hopf ausgestellt. Das ist ein aus Freiburg stammender Künstler. Das Ganze findet ab 20 Uhr statt in der Passage. Und später am Abend ab 9 circa tritt auch noch das Bad Mouse Orchestra auf, um in die schwule Filmwoche musikalisch reinzugleiten.
Also erstmal durch Theater gesagt, also Stadttheater.
Stadttheater,
also
genau.
Da ist doch die Passage. Wie wir es geahnt hätten, haben wir auch jemanden vom Bad Mouse Orchester da. Der hat auch den Weg ins Studio gefunden.
Genau. Hartmut,
magst du uns den mal vorstellen?
Ja, so ein bekanntes Gesicht, der war vor einiger Zeit ja schon mal bei uns hier gewesen und ist jetzt wieder gekommen heute Abend, nämlich der Stefan. Hallo Stefan.
Hallo.
Ja, Stefan, für alle, die es damals nicht gehört haben sollten oder euch noch nicht kennen, was ich mir nicht vorstellen kann, was ist das Bad Mouse Orchestra?
Also das Bad Mouse Orchestra, das sind drei Freunde, Charlotte, Stefan, das bin ich, und Peter. Ab und zu sind wir auch zu viert mit Jake am Bass und wir spielen Schlager der 20er, 30er Jahre, hauptsächlich aus dem englischsprachigen Raum. Und mit dem Lila Lied sind wir auch so ein bisschen ins Deutsche rübergerutscht. Und da kommt vielleicht noch mehr.
Mhm. Und welche Instrumente spielt ihr dann mit der 20 Jahre?
Wir spielen Ukulele und Gitarre.
Okay. Und ihr habt gerade euer Repertoire ja deutlich etwas erweitert. Ihr spielt nämlich auch schwule und queere Songs. Lila Lied war ja schon vor einiger Zeit schon dazugekommen oder letzten Herbst. Wie kam es dazu, dass ihr euch dafür interessiert habt?
Also wir sind irgendwie auf das Lila Lied gekommen. Ich kannte eine CD, wo das drauf ist, und Charlotte arbeitet in einem Schellackplattenarchiv. Und deswegen haben wir immer Interesse an alten Aufnahmen. Und dann waren wir einfach neugierig auf das Lied, haben es uns runtergehört von Schallplatten und haben gedacht, das braucht mal eine Neuauflage. Vor allem, weil das gerade jetzt einfach 100 Jahre alt wird, nächstes Jahr. Und ja, und da dachten wir, es gibt vielleicht noch mehr, außer dem Lila-Lied. Und wir wurden fündig.
Und ihr spielt es jetzt auch demnächst in der Passage am 30. April.
Genau, da spielen wir einen kleinen Ausschnitt von den Sachen, die wir gerade erarbeiten. Also ist noch nicht alles fertig, aber wir haben ein paar schöne Sachen gefunden und ein bisschen was davon zeigen wir da.
Welche Größenordnung wird es denn werden? Habt ihr schon so eine Ahnung, wie viel jetzt so momentan so im Repertoire sein könnten?
Also 3 sind fest, das sind auch die heute laufen.
Okay.
Und naja, wir versuchen mal so eine halbe, dreiviertel Stunde Programm zusammenzustellen.
Ja, und bist du heute auch in einer Doppelfunktion noch dabei, denn du bist auch bei der Filmwoche. Ne?
Ich arbeite seit drei Jahren. seit 3 Jahren bin ich auch beim Filmwochenteam dabei. Und das ist die perfekte Verbindung jetzt mit dem Lila Lied, weil mit dem Titel Anders als die anderen gibt es ja auch einen Film, der jetzt 100 Jahre alt wird, und da passt es natürlich perfekt zusammen.
Ja, da würde ich doch sagen, wir hören gleich mal einen eurer Songs an, oder? Weil Hartmut muss jetzt sich gleich auf den Weg machen ins andere Studio wieder. Nämlich da hat er ein Telefoninterview mit Gregor Schmiedinger. Da sind wir mit ihm verabredet, der seinen Film Neverland auf der Schwulenfilmwoche vorstellen wird. Und er kommt ja auch persönlich nach Freiburg, oder Genies?
Genau, richtig so. Er wird am Montag, den 6. Mai, da sein. Da zeigen wir den Film um 20.45 Uhr und da, wie wir das oft machen nach dem Film, gibt es so ein kleines Publikumsgespräch mit dem Regisseur, und wir freuen uns hier drauf, dass es geklappt hat, dass er den Film präsentiert.
Ja, und ich denke, wir werden gleich hören, dass er sich auch freuen wird. Ja. Denke ich doch mal. Und dann gleich nach dem ersten Lied vom Bad Mouse Orchestra spricht dann eben Hartmut mit ihm. Aber nun erstmal zum ersten Song. Er heißt Pretty Baby. Ja, Frage an die Stefan vom Bad Mouse Orchestra. Was hat es denn mit diesem Song auf sich?
Also Pretty Baby ist so das Älteste, was wir gefunden haben. Es stammt von dem amerikanischen Ragtime-Pianisten und Komponisten Tony Jackson, der in New Orleans gelebt hat, später in Chicago. Und der hat das Lied 1911 geschrieben. Also es gibt so widersprüchliche Angaben. Es ist veröffentlicht 1916, aber er soll es wohl schon viel früher geschrieben haben, also um 1910, 1911, 12. Und angeblich soll das einem Lover gewidmet haben. Und er war der erste offen schwul lebende.
Wollte ich gerade fragen. Also für die Zeit ja auch.
Für die Zeit unglaublich revolutionär. Aber er war wohl sehr beliebt, konnte sich das leisten und es hat seinem Ruhm, also zumindest war er hat es keinen Abbruch getan, er war sehr bekannt und seine Musik war einfach sehr beliebt.
Okay, dann hören wir jetzt Pretty Baby vom Bad Mouse Orchestra.
Pretty Baby vom Bad Mouse Orchestra. Am 6. Mai 2019 um 20.45 Uhr wird bei der Freiburger Schwulenfilmwoche der österreichische Film Neverland gezeigt. Anwesend im Kino Kandelhof ist dann auch der junge Regisseur Gregor Schmiedinger, der extra für diese Vorstellung anreisen wird. Gregor Schmiedinger ist Drehbuchautor und Regisseur. Neverland ist sein erster Langfilm. Bekannt wurde er aber bereits zuvor durch zwei Kurzfilme, die man ganz bequem unter anderem auf YouTube ansehen kann. Der eine heißt The Boy Next Door, der andere heißt Homophobia. Geboren in Linz studierte der heute 34-Jährige digitales Fernsehen an der Fachhochschule Salzburg. Später studierte er Drehbuchschreiben an der University of California in Los Angeles. Nun also werden wir in Kürze Gregor Schmiedingers Langfilmdebüt Neverland auf der Schwulenfilmwoche sehen, der in Saarbrücken uraufgeführt wurde und dort den Max-Ophüls-Preis gewann. Schmiedinger wurde zudem mit dem Preis der Jugendjury geehrt. Sein Hauptdarsteller Simon Frühwirth gewann den Preis für den besten Schauspielnachwuchs. Inzwischen wurde der Film auch in Österreich erst aufgeführt und nun kommt er auch lange vor dem eigentlichen Kinostart nach Freiburg. Kurz vor der Filmwoche freue ich mich, Gregor Schmiedinger in unserer Sendung begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen live bei der Schwulenwelle in Freiburg, Gregor Schmiedinger.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne, schön, dass du da bist. Danke, dass du Zeit genommen hast und in Kürze sehen wir uns ja auch in Freiburg und freuen uns auf deinen Film. Um was geht es denn in Neverland?
Ich beschreibe es nur ganz gern als tiefenpsychologisches Coming-of-Age-Drama. Also eigentlich geht es um das Erwachsenwerden und der thematische Schwerpunkt ist aber eigentlich Angststörung. Mhm. Und wir begleiten einen 17-jährigen Jungen, der eben an besagten Angststörungen leidet und in einem Sexcamp-Chat einen 26-Jährigen kennenlernt, mit dem er sich plötzlich online anfreundet und als dann seine einzige emotionale Bezugsperson, sein Großvater, stirbt, wagt er zu diesem Schritt hinaus, um sich mit dem zu treffen und dann beginnt so eine Nacht, wo sich so nach und nach alles dekonstruiert und wo man dann nicht mehr genau weiß, was jetzt eigentlich echt ist oder nur ein Bildungszusammenhang. Mhm.
Du hast ja, wie ich gelesen habe, 6 Jahre lang an dem Film gearbeitet. Ich finde, man merkt auch, dass sehr viel Arbeit in dem Film steckt und ebenso viele Gedanken und Ideen. Hat sich der Film in den 6 Jahren, da du ja quasi mit ihm schwanger gingst, sehr verändert? Ist die Filmidee von 2012 noch dieselbe wie 2018?
Nein, also lustigerweise, ich habe letztens so meine ganzen Unterlagen mal so sortiert und aufgeräumt, wie die Urführung war. Und bin da auch über die ersten Entwürfe gestoßen und da war das eigentlich noch ziemlich anders. Mhm. die Grundkonstellation war die gleiche, also quasi die Hauptfigur der Jakob und dann dieser mysteriöse Fremde. Ich bin in dem Schreibprozess immer drauf gekommen, dass es da ganz viel auch um so Wunschvorstellungen geht, die wahrscheinlich auch sehr beeinflusst von meiner Ausbildung eben in L.A. und was man ja so aus dem amerikanischen Kino kennt, so eingeflossen ist. Und dann hat sich also nach und nach herauskristallisiert, dass man auch sozusagen eine gewisse Realität gegen eine Wunschvorstellung ausspielen kann. Und auch zum Beispiel diese ganze düstere Techno-Ästhetik kam erst in den letzten 3 Jahren vor allem. Mhm. Das war in den ersten Entwürfen so ganz relativ klassischer Schwulenclub eigentlich, lustigerweise. Mhm.
Wie kamst du denn eigentlich überhaupt generell zur Idee von Neverland? Soweit ich weiß, steckt ja sehr viel von dir selbst auch in dem Film auch drin.
Na, prinzipiell hat mein damaliger oder mein jetziger künstlerischer Mentor, der Markus Schweinzinger, mit dem gemeinsam, wir haben letzten Kurzfilm Homophobia, das ist vielleicht Zeit, wenn man für den ersten Langfilm. Und dann habe ich mal begonnen, jetzt was zu schreiben und eben erwähnt, war also diese Charakterkonstellation mal so aus, von der ich ausgegangen bin. Und für mich war es irgendwie wichtig, mal so einen Film zu zeigen, wo quasi die Sexualität nicht problematisiert wird oder wo das nicht das Thema ist oder die sexuelle Identität. Also ich beschreibe es ganz gerne als Post-Gay manchmal. Und dann so nach und nach haben sie dann eigentlich so persönliche Themen reingeschlichen, wie eben diese Angststörung, mit der ich halt in meinen 20ern sehr viel zu tun hatte. Mhm. Ja genau, und so hat es dann so Schicht für Schicht dann irgendwie entwickelt in den letzten 6 Jahren.
Mhm. Ja, dein Hauptdarsteller Simon Frühwirth gibt ja auch sein Filmdebüt, auch sein Filmpartner Paul Forman ist zumindest hierzulande, glaube ich, eher unbekannt bis jetzt. War das für dich eine Chance, mit so relativ frischen Schauspielern zu arbeiten, weil du als Regisseur ja sie sehr formen kannst, oder ist es eher schwieriger, oder wie kam es denn zu der Besetzung?
Naja, das war also teilweise sehr pragmatisch. In Österreich gibt es eigentlich nicht wirklich ausgebildete Schauspieler in diesem Alterssegment. Also es gibt dann maximal Schauspieler, die schon oder Teenager, die halt diese Erfahrung haben von anderen Projekten. Mhm. Das Problem ist immer so, dass die halt ein Filmprojekt dann meistens immer so 2-3 Jahre dauert und dann, sobald es raus ist, dann die schon wieder aus diesem Alter raus sind. Also war jetzt für die Hauptfigur eigentlich für uns klar, so ein Line-Casting zu veranstalten, wo wir dann den Simon gefunden haben. Der Paul hat eine ganz andere Voraussetzung gehabt. Also der braucht natürlich so dieses, der lebt sehr von dieser Körperlichkeit und von dieser Perfektion, die er in dieser Körperlichkeit repräsentiert. Und da galt es eigentlich, jemanden zu finden, der sozusagen eine gewisse Model-Ästhetik mitbringt und gleichzeitig schauspielen kann, was gar nicht so einfach ist, weil normalerweise also Models, die jetzt keine Erfahrung im Schauspiel haben oder Schauspieler, die dann unbedingt Models sind. Und der Paul hat sich ganz gut vereinigt, weil er eben selbst modelt und auch die Schauspielschule in London besucht hat. Mhm. So ist es dann zustande gekommen.
Und mit dabei ist ja auch Josef Hader als Vater von Jakob, den er eigentlich ganz gut kennt. Wie kam denn diese Besetzung zustande und wie war die Arbeit mit ihm?
Nein, es war ganz am Anfang vom Castingprozess, wo ich meine Casterin und mein Produzent mich fragte, wenn ich mir vorstellen kann, als Vater. Und mir ist halt der Josef eingefallen. Und dann beide halt irgendwie so sich angeschaut haben und gemeint haben, naja, ich würde mir jetzt keine großen Hoffnungen machen, weil sehr viele wahrscheinlich Nachwuchsregisseure gerne mit dem Josef drehen würden. Und ich habe gesagt, na, schickt mir zumindest ein Drehbuch, damit wir ein Nein haben. Und sie haben das Drehbuch geschickt und dann 2 Monate später ist eine Antwort gekommen, ja, macht's. Also so ohne vorheriges Treffen oder Besprechen oder so. Und die Zusammenarbeit war super easy, also das ist ein Profi. Mhm. Er ist ein irrsinnig umgänglicher, netter Kerl. Und natürlich, also ich habe ein bisschen Schiss gehabt davor, vom Dreh, natürlich, okay, was soll ich am Josef Hader? Und es war dann eigentlich sehr, sehr entspannt. Er macht dann einfach Vorschläge, sagt, okay, so könnte ich das vorstellen oder so könnte ich das vorstellen. Und bietet das an und sagt, ja, super, oder ja, gut, vielleicht braucht man ein bisschen was anderes. So war eigentlich die Zusammenarbeit, aber es war sehr, sehr, sehr unkompliziert und überraschend angenehm, weil ich dachte mir, also, man weiß ja nie, wie so jemand ist, der halt so einen gewissen Status hat. Also, und die dann natürlich eine gewisse Drehumstände gewöhnt sind oder Arten zu arbeiten gewöhnt sind und so. Von dem her war das echt, das ist eine sehr super Erfahrung.
Mhm. Bislang hatten ja alle deine Filme stets eine schwule Thematik. Wie siehst du als Regisseur und Drehbuchautor den schwulen und den queeren Film überhaupt im deutschsprachigen Raum? Früher waren es ja oft eigentlich so eher Coming-out-Geschichten. Ist das heute immer noch die Hauptfunktion oder würdest du sagen, es ist mittlerweile anders geworden? Ist schwulen Film zum Beispiel heute eher gegeben und steht gar nicht mehr so im Vordergrund?
Es bricht auf, glaube ich. In Amerika ist es schon weiter fortgeschritten. Mhm. Eben, wo es dann mehr so die typische Post-Gay-Filme gibt, die zwar schwule, lesbische, trans oder bisexuelle Hauptcharaktere haben, wo aber sozusagen die Sexualität oder die Identität nicht das zentrale Thema ist. Gleichzeitig gibt es aber, wenn ich dran denke, wie zu Weekend oder so, schon, wo dann quasi zu Themen verhandelt werden, die dann erst nach dem Coming-out kommen, was ich auch sehr wichtig finde und wo es, glaube ich, im deutschsprachigen Raum noch ein bisschen Nachholbedarf gibt. Nichtsdestotrotz finde ich aber schon, dass die Coming-out-Geschichte einfach eine wichtige ist und auch bleibt und dass die ja weiterhin in eine neue Art und Weise erzählt wird, weil es einfach so ein emotional wichtiger und prägender Moment eigentlich von jedem LGBT-Person irgendwie ist. So würde ich es mir einschätzen.
Neben deiner Arbeit als Filmemacher habe ich gesehen, dass du auch diverse andere Projekte ans Leben gerufen hast. Eines war ein Blog mit dem Titel The Sex God Project. Was war das denn oder gibt es das noch?
Also es gibt es aktuell nicht, also es gibt es auch online zum Sehen. Ich bin gerade dran, mich wieder mehr damit zu beschäftigen. Im Grunde war das eigentlich eine Auseinandersetzung mit dem Thema Pornografie und wie Pornografie unsere Wahrnehmung von Sexualität verändert und Sexualität an sich. Weil es ja mittlerweile auch so die erste Studie dazu rauskommt, dass sozusagen regelmäßiger Pornokonsum auch biochemische Veränderungen im Hirn stattfinden, über sogenannte Dopaminrezeptoren. Und sehr interessant ist, dass zum Beispiel Erektionsstörungen bei unter 30-Jährigen ums 1000-fache angestiegen ist in den letzten 15 Jahren, was interessanterweise genau mit der Zeit übereinstimmt, seitdem es Highspeed Online-Porno gibt. Mhm. Genau, und das war so für mich so in Blogform ein Selbstexperiment, sozusagen dem abzusagen und zu schauen, was ändert sich bei mir und wie weit beeinflusst uns Pornografie eigentlich, was uns vielleicht so in dem Sinne gar nicht bewusst ist, weil es natürlich ein hart erkämpftes Recht ist, sexuell frei leben zu können und da oft dann das sehr automatisiert verteidigt wird, ohne aber vielleicht quasi ohne seinen religiösen Hintergrund oder ohne einen moralischen Hintergrund, sondern mit einem rein wissenschaftlichen, Perspektive einfach genau zu schauen, was es mit uns macht. Mhm.
Und, was ich auch gesehen habe, du organisierst mit anderen auch das erste Wiener Pornfilmfestival. Erst vor wenigen Tagen gab es sogar schon ein zweites Festival. Wie entstand denn diese Idee und was wurde denn da gezeigt oder geboten?
Na, die Idee ist entstanden vor 2 Jahren auf der Berlinale, also der Festivaldirektor der Jabus. Verabschiedet seit einigen Jahren schon das Transition Queer Minorities Film Festival in Wien und hatte mit dem Berliner Pornfilm Festival immer kooperiert. Also die haben da immer ein Kurzfilmprogramm gezeigt. Die sind immer irrsinnig erfolgreich gelaufen. Und er hat gemeint, ja, warum sozusagen bringt man das Pornfilm Festival, was es in Berlin mittlerweile, glaube ich, 13 Jahre schon gibt. Und das 14. Jahr mittlerweile. Nicht noch Wien, weil offensichtlich ist ein Bedarf da. Und die Idee ist natürlich, einen gesellschaftlichen Raum zu schaffen, sich mit eben diesem Phänomen Pornografie auseinanderzusetzen und im Speziellen, also wie sagen wir so salopp, alles aus der Mainstream-Porn, also quasi eigentlich eine Plattform zu bieten für unterschiedlichste Orientierungen, Identitäten und Körpernormen, um also einen eigenen Horizont zu erweitern und einem Kollektiv darüber diskutieren und reflektieren zu können, weil Pornografie natürlich, und das muss man schon eingestehen, ein großer Teil in unserer Gesellschaft ist, oft sehr schambehaftet und dadurch quasi nie drüber gesprochen wird. Und wir haben das festgestellt, und das Festival gibt uns da ja auch irgendwie recht, dass es da einen Bedarf gibt, sich in diese Thematik auszutauschen.
Das war jetzt das zweite. Wird es nächstes Jahr wieder ein drittes geben? War es sehr erfolgreich?
Ja, auf alle Fälle. Und es wird nächstes Jahr wieder geben, wie uns die Daten nicht im Kopf. Ich glaube, es ist 17. bis 22. April. Also ist auf alle Fälle im April 2020.
Okay. Ja, aber nun freuen wir uns erstmal auf dich hier, dich in Freiburg begrüßen zu dürfen. Warst du schon mal in Freiburg? Kennst du die Stadt?
Nein, erstes Mal.
Alles klar.
Ich bin sehr gespannt.
Du bist, glaube ich, auch 3 Tage da, also kannst dir wirklich ein bisschen anschauen noch bei der Gelegenheit.
Genau. Lustigerweise lerne ich in letzter Zeit immer mehr Leute aus Freiburg kennen. Also offensichtlich mit so einem
Und nach dem Interview noch viel mehr. Ja, Gregor, danke, dass du dir heute Abend für uns Zeit genommen hast. Wir freuen uns darauf natürlich, dich dann spätestens am 6. Mai 2019 auf der Schwulen Filmwoche Freiburg persönlich kennenzulernen. Dürfen wir dir noch einen Musikwunsch erfüllen?
Ja, da würde ich doch ganz glatt Threads von Portishead vorschlagen. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich den ja im Drehbuchschreibprozess sehr oft gehört habe. und der sogar in den Rohschnitt eingeflossen ist. Wir mussten natürlich dann auf Lizenzgründen austauschen, weil wir uns die Lizenzen leisten konnten. Aber das war so aus stimmungsmäßiger sehr, sehr prägende, sehr, sehr prägende Song für mich im Entstehungsprozess von Neverland.
Also dann hören wir den an. Also nochmals vielen Dank. Dann wünsche ich dir heute einen schönen Abend. Und dann sehen wir uns in zwei Wochen. Ja, das war der Drehbuchautor und Regisseur Gregor Schmiedinger, dessen äußerst sehenswerter Film Neverland am Montag, den 6. Mai 2019 im Rahmen der 35. Schwulenfilmwoche im Freiburger Kino Kannenluft zu sehen sein wird. Und danach steht Gregor Schmiedinger dann auch für eure Fragen im Kino zur Verfügung. Doch nun hören wir erstmal den Song.
Hier ist das erste deutsche Radio Dreieckland mit den Nachrichten der schwulen Welle.
Meine Damen und Herren, liebe Menschen, guten Abend. Zunächst unsere Meldung im Überblick. Strafe: AfD-Politiker wegen homophober Beleidigungen verurteilt. Anschlag: Lesbenkonferenz in Kiew angegriffen. Unterschrift: 36 Staaten unterzeichnen Erklärung gegen Todesstrafe für schwulen Sex in Brunei. Berlin. Wie erst diese Woche berichtet wurde, ist der AfD-Politiker Kai Nersheimer im März erneut wegen Volksverhetzung verurteilt worden. Bereits im Februar letzten Jahres ist Nersheimer zu einer Geldstrafe verurteilt worden, unter anderem, weil er Homosexuelle auf Facebook als widernatürlich und genetisch degeneriert bezeichnet hatte. Nersheimers Anwalt, ebenfalls AfD-Politiker, argumentierte, dass die Aussage, Homosexualität sei widernatürlich, eine vertretbare wissenschaftliche These sei und beantragte die Hinzuziehung eines medizinischen Sachverständigen. Nach dem damaligen Prozess meinte der Verurteilte Kai Nersheimer, er habe viele homosexuelle Freunde, aber stünde zu seiner Meinung, dass Homosexualität widernatürlich sei. Er wird mit den Worten zitiert: "Im Sinne der Biologie ist das nicht. Das sagt einem jeder Kaninchenzüchter." In der nun kürzlich stattgefundenen Berufungsverhandlung vor dem Berliner Landgericht bestätigte das Gericht das Urteil im Wesentlichen, auch wenn die Geldstrafe von 7 auf 5.000 Euro reduziert wurde. Der unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Betrugs vorbestrafte AfD-Politiker kündigte an, gegen dieses Urteil in Revision gehen zu wollen. Kiew. Letzte Woche wurden Teilnehmerinnen der zweiten europäischen Lesbenkonferenz in ihrem Hotel angegriffen. Wie die Leiterin von Amnesty International in der Ukraine, Oksana Pokalchuk, berichtete, wurden noch bevor die Konferenz begann, in dem Tagungshotel Fenster eingeschlagen und homophobe Drohungen an die Wand gemalt. Zum Beispiel lautete der Einschriftzug "LGBT verschwindet". Homophobe Übergriffe sind in der Ukraine immer wieder zu beobachten. So hatten zum Beispiel letzten Juli Vermummte ein LGBTI-Zentrum in Charkiw überfallen. Ottawa. Die Equal Rights Coalition hat auf Initiative Kanadas eine Erklärung veröffentlicht, in der das Sultanat Brunei aufgefordert wird, die kürzlich eingeführte Todesstrafe für schwulen Sex wieder abzuschaffen. Neben Kanada haben 35 weitere Staaten die Erklärung unterzeichnet, darunter auch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Auf Initiative Uruguays und der Niederlande wurde die Equal Rights Coalition 2016 gegründet, um sich auf internationaler Ebene für LGBTI-Rechte einzusetzen. Zurzeit haben Kanada und Chile den Vorsitz inne. In Brunei traten am 3. April neue Gesetze in Kraft, die für Ehebruch und schwulen Sex den Tod durch Steinigung als Strafe vorsehen. Pikanterweise behauptete der nicht unumstrittene Promi-Blogger Paris Hilton kürzlich, er wisse, dass Prinz Asim Bolkiah, einer der Söhne des Sultans von Brunei, schwul sei. Er wisse das, weil er, Zitat, gemeinsame Zeit mit dem Prinzen verbracht habe. Das war die Schwule Welle mit den Nachrichten. Und wir gehen wieder zurück zur Schwulen Filmwoche, die dieses Jahr den ältesten schwulen Film der Weltgeschichte zeigen wird.
Anders als die anderen. Nun haben wir schon einiges zu dem Film ja gehört. Wann genau kommt der Film in der Filmwoche?
Der kommt an unserem letzten Abend, das Beste kommt zum Schluss, am Mittwoch, den 8. Mai um 19 Uhr zeigen wir den.
Und natürlich hat er dieses Jahr auch Geburtstag, das waren eben Ausschnitte aus unserem Feature, Queere Weihnachten im Überblick vom letzten Jahr, also dieses Jahr 2019.
Dieses Jahr, also zum 100. zeigen wir ihm, genau.
Ja, und der Stummfilmkomponist Günther A. Buchwald wird den Film ja musikalisch untermalen. Ich hatte das Glück, ihn neulich ausführlich sprechen zu dürfen. Hier in deinem Ausschnitt aus dem Gespräch, das ihr in voller Länge noch als Podcast auf unserer Webseite www.schwulewelle.de nachhören könnt. Ich fragte ihn unter anderem, ob er den Film schon mal begleitet hat.
Den habe ich schon mindestens 3 oder 4 Mal begleitet.
Gibt es da speziell bei dem Film irgendwelche Besonderheiten oder ist es ein Film wie jeder andere in Anführungsstrichen?
Ja gut, ich meine, es ist der erste Film, der Homosexualität zum Thema hat. Und das verlangt schon eine spezielle Sensibilität eigentlich für den. Dann ist es auch noch ein Geiger, also werde ich die Geige einbinden müssen. Es ist vielleicht auch gar nicht so schnell ersichtlich, was in der Handlung passiert. Und dann ist es ja auch noch eine Erpressungsgeschichte. Also man muss einerseits sehr dezent arbeiten und auf der anderen Seite so ein bisschen die Spannung eines Krimis erzeugen.
Anders als die anderen, diese Zeile kommt ja auch in einem Song vor, den wir eben auch schon gehört haben, dass es den gibt, nämlich das Lila Lied, das auch das Bettenhaus Orchestra im Repertoire hat. Kannst du da ein paar Worte zu sagen, Stefan?
Ja, also das Lila Lied ist ein Emanzipationslied für die schwule, lesbische und Trans-Szene von Berlin gewesen damals. Es entstand nach dem Film, wurde Hirschfeld gewidmet und war damals in der Szene sehr bekannt. Es wurde später mit einem neutralen Text nochmal veröffentlicht, hat damit so ein bisschen ähnliches Schicksal erlitten wie auch Pretty Baby, was wir vorhin schon gehört haben. Von Pretty Baby ist leider der Originaltext verloren. Der war ein bisschen schlüpfrig und ein bisschen zu heiß fürs öffentliche Publikum und als der dann veröffentlicht wurde, wurde er dann eben, ich denke mal, straight washed und verharmlost. Und das Lila Lied ist aber zum Glück erhalten und hat überlebt, weil es halt einfach auch ein politisches Lied war.
Das hören wir auch gleich an. Vorher noch zum Film noch ganz kurz. Markus Hirschfeld spielt ja auch in dem Film mit, ne? Haben wir eben gehört. Ne?
Stimmt das? Genau.
Man sieht ihn wirklich mal den.
Genau so. Es spielt in dem Sinne keine Rolle, sondern er spielt sich selbst. Er präsentiert sich als Wissenschaftler da und genau. Und das macht auch den Film noch besonders.
Und führt ihr den Film auch ein? Also erzählt oder gibt es ein Rahmenprogramm dazu oder?
Also es gibt vorher eine Einführung zu dem Film, also so eine kleine, ja, einfach so ein bisschen Geschichtliches und auch über das Schicksal des Filmes, wie wir ja auch schon gehört haben, war der viele Jahre lang verschollen und ist dann erst wiederentdeckt worden und auch ein bisschen was zu der Version, die jetzt existiert, da wird auch ein bisschen was zu erzählt, also da gibt's noch etwas Vorinformationen, bevor man sich dann auch den Film anschauen kann.
Ja, dann hören wir jetzt, würde ich sagen, die Neuinterpretation uns an von dem Lila Lied vom Bad Maus Orchestra.
Hallo zusammen, ich bin Günther Buchwald, Stummfilmmusiker aus Freiburg und in Freiburg und ihr hört die Schwule Welle Radio Dreieckland.
So ist es. Und jetzt haben wir irgendwie die Filmwoche von hinten aufgerollt. Das müssen wir aber doch nochmal ganz an den Anfang zurück. Also am 1. Mai geht es ja los im Kino Kandelhof.
Genau.
Was gibt's denn zum Start?
Sekt.
Oh. Wir kommen alle.
Es gibt sogar zweimal. Es gibt einmal noch am 30. Abend.
Genau, am 30. gibt es auch Sekt zum Vernissage. Nein, es ist, also unser Eröffnungsfilm ist Freakshow. Und vorher gibt es halt den Sekt. Also wie immer bei der Eröffnung.
Freakshow, das ist der Hauptfilm des Abends.
Das ist der Hauptfilm des Abends. Das ist unser diesjähriger Eröffnungsfilm. Eine wunderbare Komödie von Trudy Styler. Der Name sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Das ist die Ehefrau von Sting. Und ist einfach ein Highschool-Film mit einem sehr, sehr freakigen Hauptdarsteller.
Okay. Möchte ich mal so sagen.
Und Bette Midler hat auch einige Auftritte in dem Film. Als
okay.
Kleines Bonbon.
Hört sich schon mal gut an. Ja. Und gibt es auch einen Vorfilm irgendwie oder geht es gleich mit der Freakshow los?
Wir haben dieses Jahr so einen Vorfilm und das ist der Film The Shit and Opera. So, lasst euch überraschen. So, ich denke, es wird eine große Überraschung sein. Okay. So. Genau, und wir freuen uns so sehr auf den 1. Mai, so dass alle auch viele Leute kommen, dass wir dann zusammen feiern können, dass wir unser Jubiläum dann gemeinsam so mit ein Glas Sekt.
Also wie gesagt, der Sekt, ja,
das muss man nochmal erwähnen. Genau. Vielleicht, falls es noch keiner mitkriegt, es gibt Sekt.
Ja, Sekt. Ja, und Freakshow, ich meine, das passt ja irgendwie alles zusammen.
Ja,
ich glaube, es gibt einen schönen runden Namen.
So 35 oder? Jahre Filmwoche, Freakshow, was...
Das will man
machen. Was gibt es auch, auch wieder Fliegen?
Natürlich gibt es Fliegen.
Fliegen?
Das ist nämlich das,
das ist, Dresscode. Der Dresscode am ersten Abend.
Da müsst ihr auch einmal anständig anziehen, oder?
Da müssen wir uns einmal anständig anziehen.
Gala.
Was?
What? Nee. Ich bin ja eigentlich immer da, aber ja. Ich habe es noch nie mehr so registriert.
Tja. Es gibt auch immer welche, die ausreißen, aber...
Ja, wenn man sich halt gleich auf den Sekt stürzt.
Ja, genau.
Okay, also es geht im Prinzip gleich mal mit dem Highlight los. Aber ich gehe mal davon aus, dass es noch weitergeht mit Highlights die nächsten Tage dann.
Ja, im Prinzip sind wir voll mit Highlights. Ja, also es gibt, wir haben wieder wunderbare Filme aus Südamerika. Wir haben ganz tolle amerikanische kleine Filme, also so Independent-Filme, zum Beispiel Giant Little Ones am Samstag, den 4. Mai um 18.45 Uhr, ist ein, finde ich, ein ganz wunderschöner Film über zwei Jugendliche, die so ihre ersten Probleme bekommen mit ihrer Sexualität und wie sie damit umgehen.
Okay, und die letzten Jahre gab es ja immer eine Zusammenarbeit mit Queer Amnesty. Ist es dieses Jahr auch wieder gegeben, oder?
Genau, so dieses Jahr haben wir so eine sehr besondere, oder für mich denke ich, eine sehr schöne Dokumentation. Mhm. Vom Namen her, so die internationale Übersetzung ein bisschen schwierig auszusprechen. I'm a Righteous Man. Das geht um den ersten Abgeordneten in Brasilien, der offen gesagt hat, dass er schwul ist, Jen Willis, der mittlerweile im Exil lebt in Deutschland, so in Berlin. Und es geht so darum, was er so erlebt hat. So, er hat so Morddrohungen bekommen und deswegen hat er sich entschieden, dann das Land zu verlassen. Mhm. Wichtig ist beim Film, dass es kommt so schon Bolsonaro, als er noch nicht so bekannt war oder beziehungsweise keine, ja, vor der politischen Karriere von ihm. Und genau, und da werden wir das mit Queer Amnesty dann dem Film zeigen, so die Dokumentation.
Und ihr werdet nicht nur den Film zeigen, sondern es gibt danach vermutlich
ein Gespräch. Genau.
Also man kann auch drüber diskutieren.
Ja, genau, richtig.
Das ist eine Dokumentation, aber es wird vermutlich nicht die einzige Dokumentation im Programm sein, oder?
Nee, wir haben noch eine Dokumentation über Alexander McQueen im Programm, den Modeschöpfer, und noch eine zweite Dokumentation, Schönheit und Vergänglichkeit. Da geht es um einen in Berlin sehr bekannten Türsteher, der beim Bergheim Türsteher ist, aber sich nebenbei auch noch als Fotograf betätigt und über dem sein Leben.
Wenn man so die Themen von den zwei Filmen, das passt irgendwie zusammen, oder? Schönheit und Vergänglichkeit und dann der Alexander McQueen, das passt irgendwie auch zusammen.
Genau,
und
es gibt noch, also das ist keine, in dem Sinne keine Dokumentation, aber es ist so ein Biopic über Mapplethorpe. Also auch, es ist ein Spielfilm, also es ist mit Schauspielern, aber es ist trotzdem, ich sag mal, ja, das ist so eine Mischform, möchte ich mal sagen. Wenn man sich halt für Kunst oder für Mapplethorpe oder für Fotografie interessiert, dann ist das auf alle Fälle auch noch ein guter Film.
Über Mapplethorpe gab es auch mal eine Doku in den letzten Jahren, ne? Oder auch bei der Filmwoche.
Ja,
genau.
Oder vor zwei Jahren.
Vor zwei Jahren war das.
Ja, ich kriege gerade aus der Regie eine Info, dass wir auch Zuhörer haben, die Fragen stellen. Und zwar geht es da um die Kurzfilme.
Ja, so die Kurzfilme werden so wie immer so bei uns am Mittwoch, am letzten Tag. Das ist unser Kurzfilmprogramm. Das ist so ein kleines Festival im Festival.
Richtig.
Und das ist am Mittwoch, den 8. Mai um 20:45 Uhr, und so wie immer haben wir ganz unterschiedliche Kurzfilme dort, ein sehr interessantes und gemischtes Programm, muss ich sagen.
Auch wieder die ganze Bandbreite. Witziges, Dramatisches, Schönes, Emotionales.
Das heißt, wenn man sich nicht entscheiden kann, ist man dann da
ganz gut aufgehoben, oder? Genau, da kriegt man von allem was. Genau.
Aber es gibt noch kurz Filme bei anderen Filmen vorne dran, als Vorfilme, oder?
Ja, wir haben auch ein paar, also wie gesagt, vor dem allerersten, also vor dem Eröffnungsfilm haben wir, wie gesagt, The Shit and Opera. Mhm. Ich möchte den Titel gerne nochmal sagen. Und dann haben wir auch noch vor zwei anderen Filmen haben wir auch noch einen kurzen Vorfilm. Genau.
Wir haben ja vorhin am Telefon, also hat man besser gesagt, hat von Gregor Schmiedinger ja gehört, dass er nach Freiburg kommen wird. Wird es denn noch weitere Gäste geben?
Ja, zu dem Film The Marriage kommt die Regisseurin Blerta Zekiri. Das ist am Freitag, den 3. Mai um 18.45 Uhr. Sie wird, also wenn alles gut läuft, kommt sie. Sie hat noch kein Visum, aber wir drücken die Daumen, dass das noch klappt, weil sie kommt aus dem Kosovo und da ist es nicht ganz so einfach, ein Visum zu bekommen. Aber es wurde uns jetzt schon von der deutschen Botschaft zugesichert, dass dieses Visum zu bekommen ist. Also deswegen gehen wir im Moment davon aus, dass sie da sein wird und dann wird es auch nach der Vorstellung ein Gespräch mit ihr geben.
Auf
Englisch.
Ja, genau. Achso, ja, Entschuldigung. Ja. Auf Kosovo mit Untertiteln.
Nein. Wer tippt die?
Nein, auf Englisch.
Apropos Untertitel, gibt es eigentlich noch Filme, die in deutscher Sprache gezeigt werden, oder sind das alles Originalfassungen?
Nein, dieses Jahr haben wir in der Tat vier Film, die wir auf Deutsch zeigen. So, wir haben eine Komödie, My Big Gay Italian Wedding. Das ist eine italienische Komödie, aber wir zeigen die deutsche Fassung. Dann haben wir Neverland, haben wir schon so gehört, so das Interview mit dem Regisseur. So, der Film kommt aus Österreich. Und dann die Doku Schönheit und Vergänglichkeit. Und dann zuletzt haben wir so einen Klassiker wieder im Programm dieses Jahr zwei Klassiker. Genau, der Film Coming Out aus der DDR.
Und anders als die anderen hat auch wahrscheinlich...
Und anders als die anderen auch im Original gezeigt, genau. Mit deutschen Zwischentiteln.
Ich habe mir gerade überlegt, ob er Neverland, wenn der aus Österreich kommt, nicht doch untertiteln müsste.
Ich bin gerade am überlegen, niemand versteht ihn relativ gut. Aber es gibt eine... Also, lustig, dass du sagst, es gibt wirklich Untertitel in dem Film, weil der Mann, den er kennenlernt, der ist Engländer.
Ah, okay.
Also deswegen gibt es dann schon untertitelte Passagen in dem Film, weil die sich dann immer auf Englisch unterhalten. Hat dann österreichische Untertitel. Nein.
Ja, und Coming Out, den ich gerade erwähnt habe, ist ja dann auch der dritte Jubiläum dieses Jahr. Ja. Neben alles all die anderen eben ihr selbst. Was gibt es denn bei Coming Out zu feiern?
Naja, der ist genau vor 30 Jahren das erste Mal gezeigt worden. Und zwar am Tag der Maueröffnung. Deswegen. Und das war der erste schwule, rein schwule, oder ich weiß nicht, rein schwule, oder der erste Film der DDR, der sich wirklich mit einem schwulen Thema auseinandergesetzt hat, und einen Tag später gab es die DDR nicht mehr. Nein, nicht David Hasselhoff, sondern dieser Film hat die Mauer zum Fallen gebracht.
Die Premierenfeier soll ja in der Nähe von der Bornholmer Straße, also genau von diesem besagten Grenzübergang stattgefunden haben.
Kino, das Internationale, ja.
Also, und ich habe auch irgendwo gelesen, dass als sie dann aus dem Kino kamen, war die Mauer offen. Also die sind aus der einen Premiere rausgekommen und haben was für sie Weltbewegendes erlebt und kamen aus dem Kino raus und haben dann das zweite Weltbewegende.
So war es der erste und der letzte Film.
Genau.
Und wie es dazu verwendet, ich habe das zufällig auch Matthias Freihof gefragt, der ja einer der beiden Hauptdarsteller ist von Coming Out. Ich habe ihn gefragt, wie er die Welturaufführung damals Erinnerung hatte am Tag des Mauerfalls, am 9. November 1989. Und wir hören jetzt rein, was er gesagt hat.
Bei mir war es so, dass ich zur ersten Vorführung des Filmes gar nicht da war. Es gab ja zwei Premieren wegen des großen Andrangs. Ich hatte parallel eine Veranstaltung im Palast der Republik, wo ich den Messias also mit aufgeführt habe von Händel, also gesungen habe. Und dann erst quasi nach der Premiere dann von einem Fahrer abgeholt wurde und zum Kino gefahren bin und quasi im Kino angekommen bin, als der Film das erste Mal gelaufen war und gerade der Applaus lief. Mhm. Insofern kann ich also über die Stimmung im Kino bei der ersten Aufführung gar nichts sagen. Ich wusste natürlich auch nichts, weil ich auf der Bühne stand. Mhm. Und Und erst als wir dann auf die Bühne gegangen sind zum Verbeugen, kam Dagmar Manzel, die auch parallel gespielt hatte am Deutschen Theater, und sagte, irgendwas hätte sie gehört, dass die Mauer offen ist. Und wir haben dann alle gesagt, naja, und ich bin der Kaiser von China. Und dann war die Vorführung des Films zum zweiten Mal. Währenddessen war eine Pressekonferenz, Publikumsgespräch. Und das fand statt in dem großen Foyer des Kino International mit den riesigen Fenstern. Und da haben wir halt dann runterschauen können auf die Karl-Marx-Allee und gesehen, dass da eine Trabi und Skoda und Wartburg-Lawine sich Richtung Westen bewegte. Und da haben wir dann langsam realisiert, was passiert war. Ich weiß allerdings nicht, ob das Publikum in der zweiten Vorstellung wirklich schon eine Ahnung hatte, was draußen vor sich geht. Wir sind dann nach der Vorführung in den Burgfrieden gefahren, in die Kneipe, in der wir auch viel gedreht hatten. Und da standen dann schon die Ersten, die uns eben erzählt haben, es war auch ein Freund von uns da, den wir ein paar Wochen vorher tränenreich in den Westen verabschiedet hatten, weil sein Ausreiseantrag genehmigt worden war. Und wir dachten, den sehen wir erst wieder, wenn wir alle Rentner sind. Und der stand plötzlich auch da. Es gab ja in dieser Nacht nicht nur Bewegung von Ost nach West, sondern auch umgekehrt. Und ich bin dann erst nachts um 3:30 zur Bornholmer Brücke gelaufen, um mich zu überzeugen, was da passiert war. Bin aber nicht in den Westen gefahren, dann weiter, sondern bin brav nach Hause, weil der Tag war emotional schon so kaum zu ertragen.
Später fragte ich Matthias Weihoff noch, weshalb er glaubt, dass Coming Out noch heute, 30 Jahre nach ihrer Uraufführung, nach seiner Uraufführung, so bekannt und beliebt ist.
Ich denke, das liegt an der Art und Weise der Erzählung, weil ich war natürlich mit dem Film bis zum heutigen Tag auf zig Festivals, habe sehr, sehr viele queere Filme gesehen und es gibt ja doch eine große Anzahl queerer Filme, vor allem in den 90er Jahren noch, die, sage ich mal, aus dem Ghetto fürs Ghetto gemacht wurden. Und natürlich nicht einem breiten Publikum die Möglichkeit gaben, sich mit der Geschichte zu identifizieren. Und der Erzählansatz in unserem Film ist halt so, dass er wirklich eine ganz, ganz breite Masse Publikum einlädt, dieser Liebesgeschichte zu folgen, die bis zum heutigen Tage funktioniert. Das merke ich ja, wenn ich damit, also ich war jetzt die letzten Jahre auch hauptsächlich in Osteuropa damit unterwegs. Und die haben einen großen Nachholbedarf. Also ich war in der Ukraine, ich war in Georgien, ich war in Russland, ich war in Sibirien, in Novosibirsk und in Leningrad damit. Und den russischen queeren Menschen geht es ja nur wesentlich schlechter, als es uns in der DDR jemals ging. Und insofern gibt es da ganz viel Nachholbedarf. Und ich merke, wie dort der Film aufgenommen wird, dass er eben nichts an seiner Strahlkraft oder an seiner Relevanz verloren hat. Und das finde ich toll. Und zum anderen kommt natürlich noch dazu, dass Coming Out ein wunderbares Zeitzeugnis ist vom Lebensgefühl in Ost-Berlin Ende der 80er Jahre. Kurz vorm Mauerfall. Und das ist natürlich auch was die Leute reizt, weil es natürlich original gedreht wurde in der Stadt und nicht irgendwie in Filmkulissen.
Okay, den Termin der Premiere, den können wir uns jetzt ganz gut merken. Das war eben der 9. November 1989. Aber was uns jetzt natürlich noch mehr interessiert ist, wann ist der Termin auf der Schulenfilmwoche?
Bei uns ist der Sonntag, 5. Mai um 16.30 Uhr. Der Film wird von der Rosa Hilfe präsentiert.
Okay.
Genau, und ja, wie gesagt, am Sonntag, 5. Mai.
Prima. Jetzt, du hast vorhin immer von Sekt gesprochen und so weiter. Die kulinarischen Genüsse und so weiter kommen also auch nicht zu kurz. Und es wird vermutlich auch Partys geben.
Ja, es gibt wieder unsere Filmwochenparty, die findet dieses Jahr am Samstag, den 4. Mai ab 22 Uhr statt, wieder zusammen mit den Freiburger Lesbenfilmtagen, wie auch das letzte Jahr, unter dem Motto, weil es letztes Jahr so schön war, feiern wir wieder gemeinsam, und das Ganze findet wieder in der Passage 46 im Stadttheater unten statt.
Okay.
Da gibt es bestimmt auch Sekt.
Ja, hoffe ich doch.
Ja, gehe mal davon aus.
Und die Passage, die ist generell immer geöffnet, jeden Abend? Oder ist sie nur ein...
Genau, also für diese Woche, weiß ich, also nennen sie sich dann wieder, oder ist es unsere offizielle Filmwochenbar, also wenn man nach einem Film noch irgendwo sich zusammensetzen möchte und über das ein oder andere reden möchte, kann man sich in der Passage einfinden.
Ihr seid auch alle dann da und
natürlich, Abend nein, also, also kommt drauf an, aber da guckt man bestimmt, wird auch der eine oder andere von uns immer mal wieder auftauchen.
Wie ist denn das mit der Ausstellung? Ist die euch da auch die ganze Woche über zu sehen oder war die nur bei der, am Eröffnungstag am breitesten?
Ja, so die ganze Woche dann wird die Ausstellung in der Passage zu sehen sein. Und die Passage übrigens ist ab 19 Uhr auf und dann bis Mitternacht.
Genau.
Dann, genau, das.
Nee, bis 1 Uhr.
Bis 1 Uhr.
Bis 1 Uhr haben sie uns gesagt.
Sogar bis 1 Uhr.
Ja, und Genies, Martin, Stefan, wir haben ja eben gesprochen, was gibt's für Highlights und so weiter. Habt ihr persönliche Highlights bei der Filmwoche? Ein Film, wo jeder sagt, da möchte ich jetzt besonders bewerben, weil den finde ich so toll und hoffentlich kommen da noch Leute und so weiter. Habt ihr da irgendwas jeweils?
Ja, also ich würde, also zum einen mag ich sehr gerne Neverland, aber da muss ich jetzt nichts mehr zu sagen, da wurde ja schon genug zu gesagt, aber das, den finde ich wirklich sehr, sehr sehenswert. Und was ich noch einen sehr schönen Film fand, ist Evening Shadow. Der kommt am Sonntag um 20.45 Uhr und der kommt aus Indien und ist daher auch recht ungewöhnlich, weil in Indien durch die Zensur es eigentlich so gut wie keine schwulen Themen oder Filme bisher gab. Oder wenn welche gemacht wurden, sind die sofort verboten worden. Und das war einer der ersten, der irgendwie, nachdem sich diese Zensur so ein bisschen gelockert hat, rausgekommen ist und dann da in Indien auch relativ erfolgreich war. Was ich ganz schön an dem Film vor allem auch finde, ist, dass er, also mit diesem Hintergrund könnte man jetzt denken, das ist ein wahnsinns dramatischer Film und das ist er nicht. Also es geht zwar darum, dass sich ein junger Mann, der schon der mit seinem Freund in der großen Stadt schon das schwule Leben führt, zu seinen Eltern aufs Land zurückkommt und mit sich ringt, sagt das ihn, wie sagt das ihn und ja, und das aber in einer sehr, wie soll ich sagen, also in einer sehr unspektakulären, im positiven Sinne weise. Es ist nicht irgendwie melodramatisch oder sonst was gemacht, sondern es ist ein ganz, ganz schöner Film, der auch sehr, sehr anrührende und sehr lustige Momente hat und trotzdem auch dieses Leben da auf diesem, in diesem, dieses traditionelle indische Leben einem dann so näher bringt. Also den finde ich sehr sehenswert.
Jetzt habe ich Lust bekommen. Wann kommt der nochmal?
Der kommt am Sonntag, dem 5. Mai um 20.45 Uhr. Also sonntags kann man eigentlich die ganze Zeit dabei sein.
Evening Shadows.
Genau, Evening Shadows.
Genies, hast du da auch irgendeinen besonderen Schatz, den du uns präsentieren willst?
Ja, so ich finde besonders schön den Film Takt, das am Montag, am 6. Mai zu sehen, um 19 Uhr. Das ist eine sehr schöne und musikalische Geschichte über zwei Drag Queens, die sich dann begegnen. So die eine ist ein bisschen älterer, die andere ist eine ganz junge und da werden ganz viele Emotionen gezeigt, aber es wird gesungen, es wird gefeiert. Man kann lachen, weinen. So. Es ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, finde ich. Und ja, es ist sehr schön erzählt, alles diese Freundschaft, gerade wenn jemand sehr jung ist mit jemandem, der ein bisschen älter ist oder in dem Fall wesentlich älter als der andere. Und genau, so ich würde den Film dann, oder ich würde den Film dann wiedersehen, weil ich fand es sehr, sehr schön das erste Mal. Und genau, so, und das ist auch so, bisschen was anderes auch so mit diesem Drag Queen, so was dahinter passiert, was passiert, wenn man nicht mehr da auf der Bühne ist und genau.
Takt heißt also Film, D-U-C-K-I-D.
Ja.
Und Montag war das 6. Mai, 19 Uhr.
Genau, richtig.
Also alle reingehen. Und
ja.
Genau. Stefan hat auch noch einen.
Ja, ich habe zwei Favoriten. Also ich finde natürlich anders als die anderen. Den habe ich leider noch überhaupt nie gesehen und bin sehr gespannt drauf. Vor allem bei Günter Buchwald, die begleitet. Also da freue ich mich besonders drauf. Aber ich empfehle auch Retablo, ein peruanischer Film, der zum Teil auch sehr hart und brutal ist, aber die Emotionen sind auch sehr mitreißend. Ich fand den fand ihn auf diese Weise sehr, ja, sehr empfehlenswert. Es geht um einen Jungen, der feststellt, dass sein Vater schwul ist. Und in dieser ländlichen Gegend ist das natürlich ein absolutes Tabu. Und er steht am... Oh, nicht spoilern. Ich spoilere nicht, nein. Also schaut ihn euch an. Er hat mich sehr berührt.
Wie heißt er nochmal und wann kommt er?
Retablo kommt Donnerstagabend um 18.30 Uhr.
Ja, und wir sind jetzt natürlich alle Künstler, das gelten ist ja das nicht so sehr. Ich glaube, wir sind alle alle ehrenamtlich bei der Film.
Natürlich.
Ja. Genau. Aber trotzdem, die Kunden wollen wissen, wie viel denn das Ganze kostet, ob es ein Mesium gibt und gibt es auch Fünferkarten oder Dauerkarten. Was gibt's denn da so?
Ja, also der Eintritt kostet 8,50 Euro, ermäßigt 7,50 Euro und mit Cinecard-Inhaber zahlen auch 7,50 Euro. Das Kurzfilmprogramm hat einen kleinen Aufschlag von 50 Cent, weil das einfach eine teure Angelegenheit ist, so ein Kurzfilmprogramm zusammenzustellen. Es gibt dieses Jahr auch wieder Fünferkarten, die kosten dieses Jahr 32,50 €. Und es gibt die Dauerkarte für 60 Euro, da braucht man dann noch ein Passfoto von euch für die Dauerkarte. Aber da kommt man dann in jeden Film in der ganzen Woche rein.
Ist die Platz, gibt es feste Plätze eigentlich? Im Brandlob ist ja normalerweise, glaube ich, jetzt feste Plätze. Ist
das ja, euch? Aber bei uns wird es wieder aufgehoben.
Hm. Und kann man wieder abstimmen?
Natürlich.
Ja.
Natürlich. Wir erklären es auch gerne wieder.
Es ist immer sehr kompliziert.
Das ist immer das ist ein sehr kompliziertes System. Aber das liebt unser Publikum. Die haben es gern ein bisschen komplizierter.
Ja. Und das ist eine der Highlights des Jahres. Wir haben so ein bisschen ein neues Design.
Oh. Genau, wir haben neue Stimmzettel bekommen.
Ja.
Das ist mal gespannt, ob zu sehen sein wird.
Das wird schwierig zu erklären sein, aber wir kriegen es hin. Wenn ich mich noch kurz, weil eine Filmempfehlung möchte ich noch aussprechen, und zwar aus dem Grund, weil wir leider einen Film nicht bekommen, der im Programm angekündigt war. Das ist der, vielleicht sagst du das.
Genau, der Film Luciérnagas, Fireflies.
Der ist uns vom Verleih wieder weggenommen worden. Mhm. Und wir haben dafür aber einen wunderbaren Ersatz bekommen, der jetzt inhaltlich überhaupt nichts mit dem Film, der gekommen wäre, zu tun hat, aber eine sehr, sehr schöne Alternative ist, nämlich den holländischen Film Just Friends. Das ist eine wunderbare, schöne Komödie um ein junges, schwules Pärchen. Und die Komik bezieht sich auch gar nicht darauf. Also was ich sehr, sehr, sehr amüsant und sehr schön an dem Film fand, dass die Problematik oder alles, was da an Sachen passiert, überhaupt nichts mit dem Schwulsein der Jungs zu tun hat, sondern eher mit den Familienumständen, in denen sie leben. Und auch die Familien haben kein Problem mit dem Schwulsein der Kinder, sondern eher mit anderen Dingen. Und das finde ich auch immer eigentlich ganz, ganz schön, wenn mal so ein Film dieses Schwulsein als was ganz Normales darstellt und dann trotzdem. Und er ist einfach wunderbar.
Ja, die Zeit rennt schon wieder weg.
Entschuldigung.
Aber wir haben den Thomas hier noch sitzen, euren Fan, der Zuschauer. Und Thomas, hast du was gefunden, was für dich dabei ist diesmal?
Ja, also er hat mir jetzt wirklich noch, ein bisschen so das Interesse geweckt für den Film am 8. Mai. Ja, diesen 100 Jahre alten ersten schwulen deutschen Film. Ja, das muss ich sagen, das habe ich so noch nicht gesehen und wahrgenommen. Das würde ich auf jeden Fall tun, ja. Ehrlich gesagt, am Freitagabend, was jetzt gerade ausfällt, den wollte ich anschauen. Aber Just Friends, sage ich jetzt mal, klingt aber auch nicht schlecht. Ja. Könnte auch, sage ich mal, interessant werden. Ja, ansonsten freue ich mich drauf.
Dann tragen wir dich schon mal für eine Dauerkarte ein.
Ja.
Gibt es eigentlich eine Webseite? Programmhefte gibt es ja hier.
Programmhefte
gibt es hier rum schon bei uns.
Genau. Ja.
Und es gibt eine Webseite.
Ja, genau. In der heutigen Zeit natürlich.
Genau.
Wir sind ja keine 100 Jahre alt.
Zu Informationen gibt es immer über die Webseite und mit dem ganzen Programm. So, die Website ist www.schwule-filmwoche.de, aber auch haben wir eine Facebook-Seite. So, wenn man in Facebook einfach Schwule Filmwoche Freiburg eingibt, dann sind wir da. Wir werden dann wie jedes Jahr so zu jedem Film was sagen und jeden Tag ein bisschen berichten, und ja, genau, das sind wir immer zu erreichen.
Genau. Dann danke ich euch erstmal allen an dieser Stelle recht herzlich für euren Besuch bei uns im Studio und wünsche euch eine gute und erfolgreiche schwule Filmwoche, vor allem Jubiläumsfilmwoche.
Ja, danke schön.
Vielen Dank.
Dabei, dass wir hier sein durften.
Ja, sehr gerne. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Kommt wieder. Und derweil geben wir noch einmal kurz ans andere Studio ab, wo Dieter und Alex die Veranstaltungshinweise für uns haben. Danach haben wir noch einen Song mit dem Bad Maus Orchester parat. Da werde ich auch gleich mit dir nochmal reden, Stefan.
Okay.
Abschluss hören wir jetzt aber noch ein Lied des Bad Maus Orchestras, das ja zur Vernissage am Dienstag, den 30. April 2019 in der Passage 46 mit einem Konzert zu erleben ist. Stefan, der letzte Song heißt That's What the Matter With Me. Kannst du dazu was sagen?
Ja, das ist ein Song, den Gene Merlin gesungen hat. Leider gibt es von ihm nur zwei Aufnahmen. Mhm. Und er ist leider sehr früh gestorben, mit 25, bei einem Autounfall ertrunken. Er ist rückwärts ins Wasser gefahren und leider nicht mehr rausgekommen. Also sehr tragisch, aber er war einer der ganz großen Drags in den Theatern zur Zeit des Pansy Craze. Pansy Craze Anfang der 30er Jahre in New York. Pansy heißt Stiefmütterchen. Das war so ein bisschen die Bezeichnung für Männer, die gerne ihre weibliche Seite zeigen. Also man könnte es vielleicht mit Tuntenhype übersetzen, bevor die etwas konservativere Zeit das Ganze wieder ein bisschen zurückgedrängt hat. Aber das gab mal einfach viele Shows mit Drag Kings, Drag Queens. Und er hat auch dann oft den Master of Ceremony gegeben und hat das Ganze moderiert. Ist auch als Drag aufgetreten in Filmen und wie gesagt, zwei Lieder von ihm sind überliefert und That's What's the Matter with Me ist vielleicht sogar eben direkt auf den Leib geschrieben.
Dann hören wir den Song von euch jetzt an, also eure Interpretation davon. Ein Satz noch ganz kurz, wie kann man sich informieren über euch? Habt ihr Webseite oder irgendwas, Facebook?
Ja, also bei Facebook, Instagram und YouTube findet man uns als Bad Maus Orchestra und wir haben auch eine Homepage www.badmausorchestra.com. Und da findet man im Moment Hüte, die man kaufen kann. Ein bisschen Werbung für uns.
Okay.
Eine Special Edition für Boaterheads, diese Kreissägen, die man in den 10ern, 20ern und 30ern getragen hat. Aber nur noch bis zum 31. Mai. Und dann gibt es irgendwas Neues auf der Homepage.
Alles klar, dann vielen Dank, dass du da warst. Und dann hören wir jetzt That's What the Matter with Me mit dem Bad Maus Orchestra.
Hallo, ich bin Marco Kreuzpantner, Regisseur von Sommersturm und Krabbert und ihr hört die Schwule Welle bei Radio Dreieckland aus Freiburg.